Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Susanne. Ich begleite sie schon eine ganze Weile auf Social Media, weil diese Reise, die mir mit Tina begann, ich bei ihr vorher und dann auch privat begleiten konnte, weil sie mich als Stewardess gearbeitet hat und somit immer unterwegs war. Und das fand ich ziemlich faszinierend, weil ich mich auch sehr gerne reise. Und ich habe sie mir eingeladen, weil ich von ihr wissen möchte, ob man als Stewardess wirklich die Welt sieht, weil die Idee hatte ich nämlich in jungen Jahren auch mal in meinem Kopf, habe sie dann aber nicht umgesetzt, wegen, ich würde nicht sagen Flugangst, aber zumindest war mir das da oben in der Luft alles damals noch nichts. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Susanne.
Hallo Jana.
Ich freue mich voll doll, dass wir uns hier treffen, ich in Suzhou, du in Hamburg. Das Lustige ist, wir hätten uns ja eventuell noch zu deinen Flugzeiten, eventuell, wenn diese drei besonderen Jahre nicht gewesen wären, hier mal treffen können.
Und du warst nicht gerade in Urlaub gewesen wärst.
Ich wollte gerade sagen,
das war ja kurz vor Corona.
Stimmt, kurz vor Corona warst du da gewesen. Ja, da war ich nicht da. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht so kennen, hättest du so 3 bis 5 Adjektive für mich, damit wir so eine kleine Connection zu dir aufbauen können?
Ich bin weltoffen, zwangsläufig durch den Job. Ich bin neugierig auf andere Menschen. Ich koche sehr gerne und privat nähe ich ein bisschen.
Ja. Stimmt, das mit dem Nähen, das begleite ich ja bei Social Media. Ich finde dich da ja sehr kreativ. Ich habe da ja 2 linke Hände. Ich kann vielleicht einen Knopf annehmen und dann war es das schon. Weltoffen und neugierig, das ist ja eine Grundvoraussetzung für den Job, den du gemacht hast. Ne? Im Moment übst du den ja nicht mehr aus, beziehungsweise du bist raus als Stewardess. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, wie hat denn das Ganze überhaupt mal angefangen?
Also ich habe nach der Schule erstmal nicht gewusst, was ich machen soll. Mein Vater meinte, du bist super für mein Geschäft, Spedition. Da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht, habe festgestellt, das ist für mich überhaupt nichts, im Büro zu sitzen. Dann meinte meine Mutter, Hotel wäre was, während mein Vater sagte, nee, du das. Ich habe dann die Ausbildung im Hotel gemacht, damit ich erstmal überhaupt was Grundsätzliches habe und habe mich dann bei einer Festanstellung im Hotel irgendwie bei, weiß ich gar nicht mehr, bei irgendeiner Airline beworben, die gibt es aber inzwischen auch nicht mehr. Und habe sofort eine Absage gekriegt. Und auch, ich habe auch nicht geguckt, suchen die oder irgendwas, einfach nur mal, ich bewerbe mich. Und das hat wiederum der Vater einer meiner Azubinen mitbekommen und meinte dann, hier, ich habe da eine Telefonnummer, ruf da mal an. Und dann habe ich da angerufen, weil ich dachte, ich erkundige mich mal, was denn da so ist. Und während des Gesprächs wechselte die auf einmal ins Englische und ich denke, was geht hier, was mache ich denn da? Ja, und dann sagte sie, wir melden uns. Und ich so, wie wir melden uns. Das war mein Vorstellungsgespräch damals. Das war zu Zeiten, als Lufthansa diesen Lufthansa Express gegründet hatte. Das heißt, es war rein Kurzstrecke der Teil. Die sind, also die Kollegen oder ich dann auch, sind nur innerdeutsch geflogen und eben nächstes innereuropäisch. Ja. Und ja, die rief dann, 2 Wochen später hatte ich dann irgendwie die Info, ja, sie haben in 4 Wochen ihren Kurs. Und ich so, oh. Muss ich erstmal meinem Chef Bescheid sagen, musst du denen erstmal so, übrigens, ich habe da was gemacht und ich würde das aber auch wirklich gerne machen. Ja, ich kann sie ja nicht halten, wenn sie gehen wollen. Dann haben wir meinen Resturlaub so getaktet, dass ich dann da raus war, ohne Probleme. Dann ging der Kurs los und dann bin ich rein Kurzstrecke geflogen auf der Boeing 737. Und damals dem A320. Dann kam später der A321 dazu und der A319. Und ja, nach anderthalb Jahren, der Vertrag ging 1,5 Jahre. Dann gab die Wahl Festanstellung oder nein. Da musste ich nochmal zittern, weil ich 2-mal erkältet war in der Zeit. Und dann dieser Chef sagte, ja, also wenn Sie so viel erkältet sind und weiß ich nicht, ob das Fliegen so das Richtige für Sie ist. Aber am Ende haben sie mich dann doch genommen. Und nach Bayern gab es dann den Aufruf zur Langstrecke, dass man da wechseln konnte in Frankfurt. Und ich habe das aber verpackt Warum auch immer, ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt und bin dann ein halbes Jahr später erst gewechselt und hatte aber somit das Glück, dass ich auf dem Airbus A310 gelandet bin, Boeing 747 und was war das andere? War das 220 oder 37 Kurzstrecke? Weiß ich nicht mehr, welches Kurzstreckenmodell. Also man hatte auf jeden Fall ein Kurzstreckenmodell und ist eben Langstrecke und der 310er ist Mittelstrecke geflogen. Und der 310er beinhaltete dann eben auch so diese Sachen, nördliches Afrika, Ostblock, also solche Sachen. So was das war. Also alles so Länder, wo ich privat nie auf die Idee gekommen wäre, da mache ich mal Urlaub. Aber die habe ich halt dank Lufthansa wirklich sehen können, einen Eindruck gewinnen können und mir überlegen können, da könnte man vielleicht doch mal Urlaub machen, je nach Land. Gibt auch Länder, wo ich heute immer noch keinen Urlaub machen würde. Das ist aber meine private Geschichte, einfach weil ich mit gewissen Sachen nicht umgehen kann.
Also das heißt, die
Genau.
glücklichen Umstände haben dich dann in die Luft gebracht, sozusagen. Das war
Sozusagen.
gar nicht so geplant.
Ja. Nee, also es gibt Leute, die da wirklich lange drauf hinarbeiten und sich bemühen und machen und tun. Und bei mir war es wirklich, ich wusste gar nicht, was ich da für ein Telefonat führe.
Ja, Wahnsinn, oder? Also ich weiß, ich bin ja auch Gastronomin, da waren wir uns ja mal ausgetauscht. Ich habe ja auch in der Gastronomie gelernt und bei uns nach der Lehre stand ganz hoch im Kurs damals Kreuzfahrtschiff. Das ist so für mich das Pardon zum Steward in der Luft, ist so der Steward am Wasser. Und da hatte ich dann auch überlegt und habe dann aber von diesen harten Verträgen eben doch gehört, so bis zu 6 Monate eben wirklich auf dem Schiff und kaum frei und so, und hatte mich dann dagegen entschieden, wohingegen Fliegen für mich gar nicht in Betracht kam. Also ich glaube, weil ich auch ganz spät das erste Mal geflogen bin, ich glaube 24 bin ich das erste Mal überhaupt geflogen und dann ewig lange nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Beziehung, glaube ich, zu diesem. Also
Auch
zum
nicht.
Flugzeug? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie war deine Beziehung zum Fliegen davor überhaupt? Auch nicht.
Gar nicht. Das erste Mal geflogen mit 14. Da hatte mein Vater als Spediteur, der ist viel gereist in seinen jungen Jahren und der hatte irgendwie ein Angebot bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mit Singapore Airlines war das, eine Woche nach Singapur mit Hotel und allem drum und dran, was sehr günstig war. Und er hatte da meine Mutter mitgenommen. Und das fanden sie damals so toll, dass sie gesagt haben, in den Herbstferien packen wir das Kind ein und nehmen das dann auch mit. Und da war ich dann wirklich erstes Mal im Flugzeug, erstes Mal gleich nach Singapur.
Wow, wie war das? Gerade in so einem jungen Alter,
Super.
ist ja noch mal
Also,
imposanter.
ja, also es war super spannend. Erstmal Hotel das erste Mal, auch so wirklich, weil eigentlich war immer Kinderlandverschickung vorher der Urlaub oder mit den Eltern. Und dann gleich ein eigenes Hotelzimmer. Das war
Wow.
ja dann auch noch so ein Ding, weil ich war ja mit 14 nicht mehr bei meinen Eltern im Zimmer. Und was ich ganz verwirrend fand, in Singapur sind es ja immer gleichbleibend zwischen 29 und 31 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Aber du guckst halt aus dem Fenster und du siehst dann so dieses, ich sag mal, Hamburger Schietwetter optisch mit Regen und denkst dir, ja, musst eine Jacke anziehen oder irgendwas und dann kommst du raus und läufst gegen eine Wand. Du läufst einfach gegen diese Hitzewand. Und dann kommst du aber in die U-Bahn und da ist es rattenkalt, weil die ja alles runterkühlen auf, ich weiß nicht, 18 Grad oder auf was. Du brauchst wirklich, egal wo in Asien, glaube ich, wenn es heiß ist draußen in der U-Bahn, immer ein Pullover oder eine Jacke oder irgendwie. Deswegen gibt es auch diese Pashmina-Schals, glaube ich. Ich glaube, das ist für mich die einzige Daseinsberechtigung für diese Dinger. Und ja, das war so das erste Flugerlebnis. Und dann ansonsten, ich habe damit wenig zu tun gehabt, war mit meiner Mutter noch einmal auf Malta, weil sie eine Reise gewonnen hat. Stimmt, genau, da waren wir noch mal auf Malta. Und das war's. Ansonsten hatte ich mit Fliegen vorher nichts zu tun. Und die Kurzstreckenzeit, also diese ersten anderthalb Jahre, das war ja dann auch so ein bisschen wie, ja, ich gehe morgens zur Arbeit und komme abends nach Hause. Also wir hatten immer vier Flüge, einmal hin, einmal zurück, meistens doppelt gepaart, also so zweimal Berlin und zurück oder zweimal Hamburg und zurück. Einmal London und zurück und dann nochmal, was weiß ich, von Frankfurt nach München und zurück. Also irgendwie so. Und wir hatten damals, also der Lufthansa Express, dieser Teil, wo ich ja ganz am Anfang war, hatte auch nicht diesen normalen Dienstplan von Lufthansa. Also wir waren so ein bisschen die andere Lufthansa. Wir hatten gelbe Namensschildchen, nicht die goldenen. Wir hatten einen 28-Tage-Dienstplan, während die anderen den monatlich bekommen haben. Wir hatten jeden Monat 3 Tage Standby. Standby heißt, dass du bei Anruf innerhalb einer Stunde auf dem Flugzeug sein musst. Deswegen musst du auch in einem gewissen Umkreis zum Flughafen wohnen, Das muss gewährleistet sein oder zumindest du gewährleisten, dass du dann in dieser Zeit das Ausflugzeug schaffst.
Das ist ja auch spannend. Das hätte ich jetzt nämlich gleich gefragt, ob du dann extra für den Job in die Nähe des Flughafens gezogen bist, also ob du dann damals umgezogen bist. Also du hast dann schon passend zum
Ich habe
Flughafen.
damals in der Nähe von Mainz gewohnt. Also ich bin in der Nähe von Mainz aufgewachsen und Frankfurt war halt der nächstliegende Flughafen. Allerdings habe ich dann auch nach 4 Jahren mal so einen Einbruch gehabt, wo kriegt jeder, glaube ich, mal nach einer gewissen Zeit, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich möchte mal was Intelligenteres machen und habe alles hingeschmissen und habe mich zum Check-in beworben. Auch bei Lufthansa im Konzern, also alles drin geblieben. Und habe dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht meins. Und das kann ich ganz gut vergleichen mit der Hotellerie. Denn im Hotel war ich immer Banquet, Bar, Restaurant. Das war so mein Bereich, wo ich mich wohlgefühlt habe und hast mich an die Rezeption gestellt. Das war für mich, da habe ich Rückenschmerzen gekriegt vom Stehen. Es war langweilig und wenn die Hausdame um die Ecke kam und jemand zum Putzen gesucht hat, war ich die Erste, die hier geschrien hat. Und so war das dann auch so der Vergleich. Also Fliegen war so mit dem Gast, den Gast begleiten an der Front und Check-in, du stehst da, Gepäck, okay, klack, 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 fertig. Wenn du in der Halle warst und wenn du hinten warst, dann hattest du dieses Problem, dass vielleicht der Flieger ein Problem hatte, dass du dann Ansagen machen musst, es wird später oder dass wir vielleicht auch zu viele Gäste gebucht hatten und wir Leute gesucht haben, die vielleicht wann anders fliegen für Geld, damit wir eben pünktlich vom Hof kommen oder du hast dann Gäste, die Gepäck aufgegeben haben und dann aber nicht erscheinen, gab dann auch so Spezialisten, wie ich dann schon von Gästen selber, also wo ich nebendran stand, gehört habe, aufgegeben, die warten auf mich, weil Ausladen dauert ja viel länger. Wo ich mir dachte, das ist eine Dreistigkeit. Ja, also ich meine, derjenige, der das draußen sagt, damit er sein Flugzeug noch bekommt, derjenige sitzt im Flugzeug und macht einen Riesenterz, wenn auf jemanden wie ihn von draußen gewartet wird. Das ist immer, die Leute sehen immer nur von der eigenen Nasenspitze bis zu den eigenen Fußspitzen und das war's. Was vielleicht daran hängt, dass da 1000 andere vielleicht woanders hin wollen und knappe Anschlüsse haben, sieht derjenige, der dann, ich trinke noch meinen Kaffee in der Lounge nicht, ne, weißt du?
Aber das kann ich mir jetzt gut vorstellen oder auch ja vorstellen, weil auch ich habe im Bankett und im Restaurant gearbeitet und Rezeption war ja auch nichts für mich. Im kleinen Hotel, wo ich gelernt habe, da war alles eins, das war okay gewesen, weil dann bist du halt hin und hast dann Check-in, Check-out gemacht. Aber in den großen Hotels war das für mich auch gar nichts gewesen. Aber ich muss dazu sagen, bei mir war zum damaligen Zeitpunkt die Schwierigkeit, dass ich halt kein fließend Englisch gesprochen habe und da natürlich auch diesem Ganzen immer so ein bisschen ausgewichen bin, weil im Bankett oder im Restaurant die drei Wörter kriegst du ja hin, aber wenn jetzt ein Gast kommt und hat eine Beschwerde oder ist frisch in der Stadt und will was wissen, musst du ja mehr wie drei Sätze sprechen. Wie war das mit deinem Englisch? Konntest du da von der Lehre her profitieren oder von der Schule oder hast du dann das da gelernt
Also
auf
ich habe wirklich nur Schulenglisch gehabt, ganz normal bis Abitur fertig. Ganz viele, die mit mir angefangen haben, die hatten den Vorteil, dass sie ein Jahr im Ausland waren, dass sie irgendwas hatten. Diese Ambitionen hatte ich eigentlich als junges Mädchen gar nicht. Also ich war mal mit 18 für die Sommerferien in Südafrika bei einer Familie, weil da ist irgendwie also das Mädchen, das in Deutschland war, da die ist zu jemandem gekommen, der keine Kinder hatte und die suchten halt noch jemanden für sie. Und mein Vater wieder Geschäftsbeziehungen, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich so nach Südafrika gekommen. Und wohnte dann bei der Lehrerin, habe aber den Tagesablauf mit diesem Mädchen und seiner Familie verbracht. Und witzigerweise habe ich heute noch Kontakt,
Das
nicht sehr intensiv, aber sie lebt inzwischen in der Schweiz, ist da verheiratet. Und als ich noch geflogen bin und in Kapstadt war, habe ich ihre Schwester wieder getroffen. Die war irgendwie 3 Stunden entfernt mit ihrer Familie in Urlaub und hat ihren Mann genötigt, wir müssen dahin, ich muss die treffen. Und es war so schön, die wiederzusehen, weil ich mit ihr auch irgendwie eine bessere Beziehung hatte oder eine intensivere als mit ihrer Schwester. Nicht böse, das wissen wir alle, das ist alles gut gelaufen und gut gewesen, aber es war echt unheimlich schön, die zu treffen dann auch. Das ist halt der Vorteil beim Fliegen auch, dass du einfach Menschen, die irgendwo in der Welt zerstreut sind, treffen kannst, so wie ich ja auch mal nach Sochi gefahren bin, so als Corona anfing. Ich saß noch zwischen den ganzen Chinesen ohne Maske, ohne alles im Zug. Das war ja alles rappelvoll, weil Chinese New Year, die sind ja alle nach Hause gefahren. Und hab jetzt nicht böse sein, aber ich weiß den Vornamen nicht mehr. Du weißt, wenn ich meine,
Lara. Die Lara.
genau, die Lara getroffen. Und sie ist mit mir dann im Regen durch die Altstadt von Suzhou gelaufen. Es war ein wunderschöner Tag. Und dann bin ich zurückgefahren mit dem Zug und komme im Hotel an und denke, was ist denn hier passiert? Überall stand dieses Sanitary-Zeug und alle auf einmal mit Maske. Ich denke, was ist das denn? Und also ich wusste ja noch nichts. Ja? Also Lara sagte nur vorher, ja, mein Mann sagte, soll man eine Maske aufziehen? Und dann haben wir halt mal eine Maske angezogen. Aber so, wie trägt man die Maske oder so, so wirklich sicher wussten wir das auch alles noch nicht. Ständig beschlug die Brille und ach Gott, war das nervig. Und dann der Rückflug, der war dann wirklich sehr spooky. Also die dienstjungen Kollegen, witzigerweise, sagten alle, oh, wir wollen zum Abräumen dann bitte Handschuhe tragen. Und die hätten am liebsten schon mit Maske gearbeitet. Und vier dienstalten Kollegen haben gesagt, Gott, was soll das sein? Also ich meine, wir haben SARS überlebt, wir haben hier alles Mögliche überlebt. So schlimm kann das schon nicht sein, was aus China kommt, so ungefähr. Aber instinktiv, als ich angekommen bin, damals noch in München, da habe ich ja in München gewohnt und war in München gebased, bin ich nach Hause. Ich hatte meine Handschuhe angezogen von Lufthansa. Das heißt, ich habe wirklich vom Flugzeug kommend nichts mehr mit meinen normalen bloßen Händen angefasst, auch nicht den Fahrscheinautomaten oder sowas. Bin zu Hause rein, habe alle Sachen ausgezogen, Koffer, alles auf dem Balkon in die Kälte und bin erstmal duschen gegangen, bevor ich meinen Mann begrüßt habe. Das war irgendwie so ein Instinkt, das zu machen, weil du bist ja auch beim Fliegen immer wieder mit Sachen konfrontiert. Hände waschen ist wichtig, du kriegst das gezeigt, wie du es richtig machst, nicht einfach so ein bisschen Seife und fertig, sondern ordentlich. Und das sind so Sachen, da funktioniert der Instinkt. Und dann wurde auf einmal der Dienstplan immer leerer. Also ich hatte irgendwie noch einen vollen Plan, weil es war Anfang des Monats noch. Und dann auf einmal irgendwie wurde das immer weniger. Aus dem Chicago wurde dann eine Kurzstreckentour innereuropäisch. Und am Schluss hatte ich noch einmal Bremen hin, zurück als Passagier im Plan stehen. Und das war dann auch weg. Und ich dachte, boah, was ist denn das? Und nicht nur bei mir, sondern halt bei allen. Ist ja alles ausgefallen und das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mal einen Flug im Monat bekommen habe, je nachdem, und dadurch meine Lizenzen erhalten waren. Weil du musst während des Fliegens immer deine Fluglizenzen erhalten. Das heißt, wir gehen einmal im Jahr in die Schulung. Da wird es dann aufgefrischt. Für jedes Flugzeugmuster separat. Plus Erste-Hilfe-Schulung, weil wir eine erweiterte Erste-Hilfe haben. Dann Dangerous Goods, damit wir auch mit Gefahr gut umgehen können, falls wir irgendwas finden an Bord, dass wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Wir müssen Feuer löschen können. Also das sind alles solche Sachen. Das Kaffee und Essen servieren ist die nette Nebentätigkeit, damit wir beschäftigt sind und die Gäste. Aber letztendlich sind wir hauptsächlich für die Sicherheit der Gäste an Bord verantwortlich. Und du musst den Flieger zum Beispiel innerhalb von 90 Sekunden durch die Hälfte aller Ausgänge leer bekommen, dann wird das Flugzeug erst zugelassen, dass es wirklich in den Luftverkehr darf.
Krass. Und das heißt, dass du dann pro Maschine, also auf die Maschine, die du von auf erzählt hast, jeweils eine Lizenz hast, und wenn du auf einen Flug gehst, wo du keine Lizenz hast, darfst du nicht gar nicht fliegen.
Dann darf ich gar nicht fliegen, wenn die Lizenz nicht erhalten ist. Also die wird jährlich geschult. Du hast da auch natürlich das immer in deinem, das wird geplant über einen Computer, dass du dann deinen Refresher bekommst. Und jetzt ist aber so, es sind verschiedene Flieger zusammengefasst. Also die A320-Gruppe, diese kleinen, also Kurzstreckenflieger, der umfasst den A319, den 321. Dann gibt es nochmal Sonderausführungen Neo, das ist die neuere Variante. Ob es da jetzt inzwischen schon neuere Varianten gibt, weiß ich nicht. Bin 2 Jahre raus. Und dann hast du bei den großen, hast du die 747, die ist separat. Du hast den A340, der hat aber den A340 normal, A340 600. Und der A330 war da drin, beziehungsweise später wurde der dann durch den A350 ersetzt. Das sind dann minimale Unterschiede, aber eben die Unterschiede müssen auch trainiert werden. Also die Türen des Fliegers gehen in dem Fall gleich auf. Da ist der Unterschied Boeing und Airbus. Da gibt es halt Unterschiede, die man wissen muss. Und ansonsten, wie ist die Bestuhlung, wo ist, sind meine Sicherheitssachen? Weil du hast halt, was weiß ich, der Feuerlöscher, dass du einfach auch im Dunkeln im Flieger weißt, wo muss ich hin, dass ich den Feuerlöscher auch finde, wenn ich ihn brauche. Oder wo sind meine Schutzhandschuhe? Wo ist der Erste-Hilfe-Koffer? Wo ist der Arztkoffer? Also bei uns gab es auch einen Arztkoffer. Koffer, da haben sich Ärzte, die können, hätten da wirklich eine OP durchführen können, so ungefähr.
Wahnsinn.
Aber hilft auch nicht alles. Also ich weiß noch mal, ganz am Anfang meiner Fliegerzeit, als ich kurz auf Langstrecke war, was war das? Das war Nairobi, bin ich geflogen. Da war meine Mutter mit dabei. Immer wenn irgendwer mit dabei ist, passiert was. Und dann hatten wir auf einmal einen Notfall an Bord. Und das war zu Zeiten, da gab es den Defi noch nicht. Also zumindest noch nicht auf den kleinen Flieger. Den gab es schon auf dem Jumbo, aber
Ja.
wir hatten den noch nicht auf dem kleinen Flieger. Und wir hatten einen Gast, circa 65, weiß ich nicht genau, der hatte wohl einen Herzinfarkt. Das können wir, also wir konnten es nicht diagnostizieren. Wir wussten nur, der hat also irgendwie Probleme mit dem Herzen oder irgendwie Atemnot und so weiter. Und er ist uns dann von der Crewbank gekippt. Dann haben wir Ärzte und Rettungsassistenten ausgerufen. Unser Kapitän war selbst sogar Rettungsassistent und die haben dann geguckt, haben versucht, ihn zu reanimieren. Das hat aber leider nicht geklappt.
Oh.
Und das ist dann richtig blöd. Also wenn sowas in einem Sitz passiert, dann bleibt dieser Passagier auch in dem Sitz sitzen. Dann werden dann vielleicht die umsitzenden Gäste irgendwie umgesetzt, dass die da nicht so involviert sind, außer sie sind halt verwandt. Und in dem Fall ist halt, es gibt dann Vorschriften, wo der dann geparkt wird, in Anführungsstrichen, bis zur Landung. Das war dann hinten rechts, an der hinten rechts Tür sozusagen.
Ja.
Und dann wurde das alles abgedeckt mit, also wir haben dann diese Toilettentür aufgemacht quasi, dass da keiner rein kann, mit Decken zugemacht alles, damit da auch wirklich keiner reingeht und am Ende meine Mutter hingesetzt, weil zum Frühstück gehen ja alle immer auf Toilette, dass sie dann einfach sagt, nee, ist nur die eine. Oder gehen Sie nach vorne? Das war für uns eine super Erleichterung, dass sie dann da saß, weil sonst hättest du jedes Mal dahin rennen müssen. Ne? Und nach der Landung kamen dann die Sunnies, die haben dann nur gesagt, Mädels geht. Das könnte laut werden, weil wohl da die Leichenstarre schon eingesetzt hatte und
Aber da auf sowas
das
wird
nicht
man
so schön ist, wenn du
ja,
dann
auf
zu
sowas
Bord
wird man ja
gehst.
nicht vorbereitet, ne? Auf sowas wird man ja nicht vorbereitet. Was lernt man denn?
Also es gibt, nee, also es gibt Regularien, was damit passiert, also wie man zu verfahren hat. Also deswegen war auch ganz klar, der wird dorthin verfrachtet. Der war ja in der hinteren Küche und
Ja.
der muss dann einfach nur da an die Seite, da muss er hin. Und da gibt es für jedes Prozedere, es gibt ein riesen Schriftsatzwerk bei Lufthansa und auch bei anderen Airlines, dass du wirklich genau weißt, was, wann, wie, wo zu tun ist. Und es gibt immer die Möglichkeit nachzulesen, irgendeinen zu fragen, zur Not mit dem Boden Kontakt aufzunehmen, wie sollen wir, was sollen wir tun. Also gibt für alles eine Regel und es gibt für alles Möglichkeiten und es ist genau festgeschrieben, was zu tun ist. Und es ist auch gut, dass du solche Listen hast, die du
Ja.
abarbeitest, weil du hast was, wo du dich dran festhalten kannst. Also wir haben auch vieles dann da ausgedruckt gehabt für Fälle, wenn was ist. Also jetzt, ich sage jetzt mal medizinischer Notfall, der Erste, der da ist, der bleibt halt da, außer er kann nicht. Wenn du merkst, der bricht zusammen, dann bleibt der, der kann, der bleibt dann, sagt, ich bin der Erste und dann kommt der Nächste dazu. Das sind halt so spezielle Verfahren, die geübt werden. Und einer nimmt sich halt auch diese Liste, wo dann wirklich draufsteht, in was, in welcher Reihenfolge gemacht wird. Habt ihr dies, das, das? Das wird dann abgehakt, dass du auch wirklich nichts vergisst. Genauso auch, wenn Feuer entdeckt wird oder überhaupt nur eine Rauchwarnung ist.
Ja, also wir hatten mal auf einem Lufthansa-Flug von Shanghai nach Frankfurt auch so eine Feuermeldung. Also das hat richtig Alarm geschlagen. Also da ist mir auch mal, ich habe sonst nichts mit Flug so, wo ich Schissi habe oder so. Und da ist mir aber ein bisschen schissig geworden, weil dann auf einmal alles Türs nach hinten gelaufen sind. Und da hatte einer heimlich versucht zu rauchen, hat gedacht, es fällt halt nicht auf, wenn er da im Klo raucht. Und dann haben die den da rausgezerrt, also nicht gezerrt, du weißt, was ich meine. Und dann hat er
Nee,
nochmal.
also da gibt's kein Pardon. Da wird die Tür von außen geöffnet und der
Genau.
wird da rausgeholt.
Genau. Und dann
Das
hat der das wirklich
ist
zwei
ein
Stunden später nochmal
No-Go.
gemacht. Also der hat das dann zwei Stunden später nochmal gemacht, wo ich gesagt habe, jetzt ist der Moment, wo ich ihm Fallschirmspringen gerne erlauben würde, weil wie kann man das nochmal machen? Also wie kann man dann nochmal zwei Stunden später das machen? Deswegen,
Also
also.
das war als damals, als es, also quasi der Übergang von Raucher zu Nichtraucherflügen, also ich habe auch noch Raucherflüge mitgemacht.
Das ist ja auch
Der
echt.
war natürlich, also der war natürlich krass für viele. Da wurde das dann immer wieder versucht und ich weiß nicht, die Leute waren erfinderisch. Also es wurde, was ist, der Rauchmelder wurde abgedeckt, abgeklebt. Die waren dann so präpariert, dass die ganz schnell angesprungen sind. Das heißt, es ging auch ein Rauchalarm los, wenn eine Frau nur mal kurz Haarspray genutzt hat.
Okay.
Solche Sachen. Also das könnte auch passieren, dass du da ganz, dass da gar nichts war. Aber es ist halt wichtig, immer zu checken, weil das Schlimmste, was dir wirklich in einem Flugzeug passieren kann, ist Feuer an Bord.
Ja.
Das ist wirklich das Schlimmste, was du haben kannst.
Ja.
Und das musst, du musst immer gucken, du musst diese Quelle finden und es muss dann am Ende, wenn was gelöscht wurde, egal was es ist, muss auch eine Feuerwache eingeteilt werden, dass einfach wirklich gewährleistet ist, das entzündet sich nicht nochmal neu. Und das war, früher waren es die Zigaretten, heute sind es eher die Akkus von den Handys und anderen Geräten. Das Problem ist halt, dass die, wenn die wirklich mal Feuer fangen, die entwickeln eine extreme Hitze. Die muss man erstmal mindestens eine Viertelstunde lang mit Flüssigkeit kühlen, bevor man die überhaupt irgendwie wegbewegen kann, weil du die gar nicht anfassen kannst, weil da auch sämtliche Handschuhe nicht halten. Da gibt es einige Videos bei Google, also und YouTube, dass man da mal gucken kann, wie sich das verhält mit so einem Lithium-Ionen-Akku. Ist vielleicht ganz interessant, das mal zu sehen, auch für zu Hause, weil auch viele Leute lassen die Handys ja unbeaufsichtigt im Strom stecken.
Genau.
Und sollte man sich vielleicht tunlichst überlegen, dass man das nur macht, wenn man sie beaufsichtigt.
Aber das klingt ja wirklich so, als wenn die Frage nach Kaffee oder Tee wirklich der leichtere Teil von dem ganzen Job ist, weil diese ganzen Sachen im Auge zu behalten und auch wahrscheinlich nach jahrelanger Berufserfahrung so einen Blick zu haben, welche Gäste man vielleicht doch noch mal mehr im Auge behalten sollte. Also ich glaube, man kriegt schon so ein Gespür, ne? Ist ja doch viel Konzentrationsarbeit als Kaffee oder Tee, obwohl wir das als Gäste natürlich, und das ist ja das Schöne an eurem Job, ihr ja uns diese Leichtigkeit natürlich auch schenkt, gerade für die Langstreckenflüge.
Ja.
Wenn dann auch Kinder mitfliegen oder auch welche, die dann eben wirklich auch Flugangst haben. Hast du jemals in deinem Job Flugangst gehabt oder hattest du jemals das Gefühl gehabt, oh, das könnte jetzt, also hat man überhaupt mit Flugangst zu tun als Steward? Also das frage ich mich immer wieder, oder ist man so abgelenkt, dass man da vielleicht auch, kann ich mir gut vorstellen, teilweise gar nicht auf dem Schirm hat, dass es jetzt gerade alles in der Luft ist, weil man mit seiner Arbeit ja so verwurzelt ist in dem Moment, dass man das vielleicht mal für einen kurzen Moment ausschalten kann.
Also es gibt Kollegen tatsächlich, die Flugangst haben.
Echt?
Ja, das ist aber eine Sache im Sinne von, wenn sie selbst privat fliegen, fühlen sie sich unwohl. Weil das Ding ist, wenn du als Flugbegleiter agierst, weißt du ja, wo alles ist, wie du
Das stimmt.
was machen kannst, da
Das
bist du
stimmt.
trainiert, bist du geschult. Wenn du aber als Gast, weil ich jetzt mal bei einer Fremdairline bist, weißt du auch nicht, wo die Sachen sind, dann darf ich eingreifen, wenn ich was sehe? Auf der einen Seite könntest du, die wären vielleicht auch dankbar, aber es ist halt die Frage, macht man?
Ja.
Das ist immer so dieses, ja, wenn man, also manche kommen zum Beispiel an Bord und sagen, ich bin mal der und der Airline, ich sitze da und da, also wenn ihr Hilfe braucht, sag Bescheid. Das ist
Cool.
super, das notierst du dir, dann weißt du, zur Not kann ich auf den zurückgreifen, der kann mir dann auf jeden Fall tatkräftig helfen. Viele ist auch, hast du auch bei Ärzten, wenn dann ein Ausruf ist, dass wir einen Arzt brauchen, gucken dann erstmal. Muss ich mein Besteck jetzt wirklich zur Seite legen? Ist da nicht vielleicht ein anderer schon mal aufgesprungen? Also da musst du wirklich manchmal zwei, dreimal diesen Ausruf machen, bis du wirklich Hilfe bekommst. Das ist schwierig für uns, weil wir haben zwar eine erweiterte Erste-Hilfe, wir können schon relativ viel zusammen. Und haben am Boden dann auch Kollegen, also da wird dann zur Not wird telefoniert mit einer Bodenmannschaft, die dann wirklich diese ganzen Details, die wir per Liste abfragen müssen, abfragt, um zu entscheiden, wird weitergeflogen, muss man zwischenlanden. Weil es ist ja auch immer die Frage, wo bist du gerade? Wenn du jetzt irgendwo über einem afrikanischen Staat bist, wo gerade Krieg herrscht, dann gehst du da nicht runter und lädst einen kranken Passagier aus, sondern du versuchst, den so weit wie möglich mitzunehmen, damit der in ein ordentliches Krankenhaus kommt. Also, das sind halt alles so Aspekte, die dann andere Leute als Entscheidung für uns fällen. Wir agieren dann quasi nur und müssen uns halt gegenseitig abwechseln, weil du einfach auch irgendwann nicht mehr kannst.
Aber hast du selber Flugangst gehabt schon mal, beim Arbeiten oder auch privat? Fliegst du überhaupt privat? Macht Fliegen im Privat überhaupt noch Spaß?
Ja. Eindeutig ja, wobei es bei mir sich wirklich auf Kurzstrecken beschränkt, weil mein Mann nicht gerne Langstrecke fliegt.
Ah, okay.
Das ist so eine Sache. Ich würde gerne mal ihm so ein paar Sachen zeigen, die mir so gut gefallen haben. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich es noch, solange wir doch dürfen.
Ja.
Ansonsten beschränkt sich es eher auf Kurzstrecke, dass ich dann mal gegen Kopenhagen fliege von München aus, um meine Eltern in Schweden zu besuchen. Oder eben auch eine Freundin in Innsbruck oder so, also eher so im europäischen Raum.
Also würdest du sagen, dass dich
Genau.
der Job jetzt die letzten Jahre eben schon auch an Orte gebracht hat, die du eben vorher gar nicht bereisen würdest, weil du es nicht auf dem Schirm gehabt hast? Oder vielleicht auch, wir alle sind ja doch irgendwo ein bisschen medial vielleicht beeinflusst, vielleicht hat man ja auch so Länder, geht mir ja selber so, ich hätte gedacht, dass ich in China lebe, ich hatte da auch so meine Vorurteile, aber auch so in Länder, die du vielleicht gereist bist, wo man Vorurteile hatte und dann festgestellt hat, war eigentlich völlig umsonst gewesen.
Also ich hab nicht das komplette Streckennetz kennengelernt. Also Mexiko war ich zum Beispiel nie.
Okay.
Ich war einmal, ein einziges Mal in Südamerika. Und ja, das war auch gut so. Also für mich. Viele, viele, viele der Kollegen lieben Südamerika-Flüge. Die sind da super begeistert. Die sprechen wahrscheinlich auch Spanisch und Portugiesisch, fühlen sich da super heimisch. Und für mich war das nichts. Also wir waren damals in São Paulo und ich hatte lange dunkle Haare. Ich wäre optisch fast als Brasilianerin durchgegangen. Und dann sagten die mir, ja, also du darfst hier nicht alleine hingehen, du musst hier mit ganz vielen gehen, da nur mit dem Taxi, weil das alles viel zu gefährlich war. Und nicht meine Welt. Und dann sprichst du halt die Sprache auch nicht. Du hättest dich nicht mal verständigen können. Das war dann sowas, was für mich, also mir persönlich ein bisschen Angst gemacht hat, während ich in Asien mich super wohl gefühlt habe. Da haben andere Kollegen wieder ihr Kreuz mit, weil sie das Essen vielleicht nicht mögen oder die Mentalität. Ich habe China geliebt, weil ich immer fand, die Chinesen sind einfach, die sind zwar ruppig, aber die sind auch ehrlich. Die sagen dir auch, was sie denken. Die zeigen dir, ob oder ob nicht, während ich in Thailand zum Beispiel immer das Gefühl habe, dieses Lächeln, dieses verdammte Lächeln, du kannst einfach nicht dahinter gucken, du weißt nicht, was die von dir wollen. Und es gibt immer so Sachen. Also ich habe Korea geliebt, China geliebt, Japan war ich, weil die nett waren, sehr gerne, ich mochte aber das Essen nicht, ist einfach nicht meine Küche. Indien, super. Indien war immer meins, obwohl da natürlich auch diese Gap zwischen Armut und Reichtum sehr, sehr krass ist. Aber Indien kannte ich halt auch von klein auf. Mein Vater hat immer sehr viele indische Geschäftsleute zu Hause gehabt. Das heißt, ich habe da immer so ein bisschen Bezug zu gehabt. Und eben in Afrika, das südliche Afrika fand ich toll. Also Südafrika habe ich geliebt. Ägypten war ich auch recht gerne. Und dann, ja, auch so die russische Fraktion, also so alles, was da in die Ecke ging. Aserbaidschan bin ich nur drüber geflogen, aber Turkmenistan beispielsweise habe ich vorher in meinem Leben noch nie gehört. Wo ist das? Südlich vom Iran, okay. Und das fand ich super interessant. Wir kamen da an dem Flug oder Flughafen und dann kam einer auf den Flieger, um uns so ein paar Regeln zu erklären. Er meinte so, also ihr müsst, wenn ihr abends im Dunkeln geht, vorsichtig sein. Denn bei uns allen schon wieder die Klappe runtergefallen. So müsst, warum, weshalb? Und dann sagte er, naja, hier hat so Löcher in den Straßen. Da wird einfach, wenn ein Loch da ist, das wird nicht wieder zugemacht, so ungefähr. Und da kannst du dir halt echt den Hals brechen.
Okay.
Deswegen, nicht weil die Menschen böse sind. Die Menschen waren super nett, super freundlich und alles. Also das war dann halt super. Und ich habe noch nie kürzere Röcke gesehen als in Turkmenistan, als ich dahin geflogen bin. Man muss sagen, das hat sich auch mit den Jahren geändert. Und ja, die Frauen immer sehr bunt, sehr fröhlich angezogen und die Männer immer grau, schwarz, dunkel. Ich dachte, das ist ja auch irgendwie ganz schräg. Aber es ist ein muslimisches Land und inzwischen sind die leider auch wieder ein bisschen zugeknöpfter. Also zumindest, was ich am Ende gehört habe. Ich war dann nicht mehr da.
Aber habt ihr so ein bisschen Einfluss auch auf die Routen oder werdet ihr einfach zugeteilt, je nachdem, wie die Flugrouten eben eingeteilt werden? Oder könnt ihr dann auch sagen, das wäre jetzt meine Lieblingsstrecke oder ist das so, wo dann gesagt wird, interessiert uns eigentlich nicht, ihr fliegt jetzt das, wo ihr eingeteilt seid?
Ja, also es gibt Wünsche, die man äußern kann. Und also du kannst jeden Monat kannst du deinen Wunschflug äußern. Es gibt einen Hauptwunsch, dann gab es noch einen Nebenwunsch und mit viel Glück sogar noch einen nächsten Nebenwunsch. Aber da musste man schon jonglieren, dass das klappt. Da war schon klar, der dritte, der muss auf jeden Fall eine Kurzstrecke sein, zumindest in München, weil wir ja beide Versionen geflogen sind. In Frankfurt gab es auch mal eine Zeit, wo man reine Langstrecke und reine Kurzstrecke geflogen ist und eben auch gemischt. Und das wurde dann aber auch irgendwann geändert. Also es fliegen, glaube ich, jetzt alle gemischt, soweit ich informiert bin. Und wenn man ein bisschen aufgepasst hat, ging das. Man hatte auch den Vorteil in dem Monat, dass man einmal im Monat 4 zusammenhängende Tage am Stück frei hatte zu Hause. Ja, also die man sich auch wünschen durfte. Das ist im Vergleich zu jedem anderen Job wirklich toll, weil als ich danach wieder in der Hotellerie gearbeitet habe, habe ich mir diese Zeit wirklich zurückgesehnt. Aber gut, einmal im Monat und dann je nachdem, wie geschickt man sich eben seine Flüge gewünscht hat. Also ich habe meistens einen sogenannten Kriterien-Request gemacht. Das heißt, ich habe einfach mir gewünscht, Abflug dann, Ankunft wieder zurück dann, damit ich eben je nachdem gut anreisen, abreisen konnte. Und was mir dann auch eine entsprechende Freizeit hinterher beschert hat, weil die musst du dann einfach haben. Wenn du natürlich sagst, ich möchte aber nur nach Los Angeles fliegen beispielsweise, dann fliegst du das, aber dann ist auch irgendwann, da gibt es ja noch ganz viele andere, die da auch hin wollen und dann gab es irgendwann auch so eine Verweildauer, bis du das erstmal wieder requesten durftest. Das heißt, du hast es gehabt jetzt, so, und dann musstest du eine gewisse Zeit warten. Und in München war diese Verweildauer zeitlich, glaube ich, auf ein halbes Jahr begrenzt. In Frankfurt war die teilweise ein Jahr. Und weil die viel mehr Leute natürlich auch waren. Und das hatte in München bei mir den Vorteil, dass ich wirklich einmal im Jahr nach Kapstadt gekommen bin, weil Kapstadt nur im Winterhalbjahr angeflogen wurde und das halbe Jahr dann ja rum war und eigentlich ja auch ein ganzes Jahr. Und ich war dann einfach lang genug dabei. Also Kapstadt war wirklich so ein Ziel, wo ich sehr häufig war, sehr gerne war. Und das auch genutzt habe. Und ich habe es halt dann auch glücklicherweise noch ein paar Mal aus dem Standby bekommen, aus dieser Rufbereitschaft, wo man dann auf Abruf sitzt. Das ist natürlich ein Traum, wenn du sowas dann geschenkt bekommst, sozusagen.
Auf jeden Fall, also im Ganzen überhaupt, ne? Wenn man sagt, man darf so seine Wünsche mit den Orten, die man gerne sehen würde, angeben und dann klappt das, dann hat man ja schon beim Hinflug gute Laune, weil man sich drauf freut und auf dem Rückflug, weil man einfach diese Erinnerung hat. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den ganzen Visas. Du bist ja jetzt viel gereist, viele verschiedene Länder. Bei manchen braucht, also China zum Beispiel, jetzt ja gerade aktuell visafreies Reisen nach China aus Deutschland heraus, aber vorher war das eben nicht so. Wie wird das eigentlich geklärt, wenn ihr dann ja, da bleiben auch müsst, wegen Langstrecke, müsst ihr euch selber um die Visa kümmern, habt ihr besondere Visas als Steward, also wie läuft das?
Also wir hatten alle ein Amerika-Visum, ein USA-Visum, dass wir da quasi eine verkürzte Einreise hatten. Und für China, das war nicht in unserem Pass, aber das ist irgendwie über Lufthansa hinterlegt gewesen. Also da gab es irgendwie so Spezialvereinbarungen. Es gab auch Länder, wo wir unseren Pass abgeben mussten. Das war ganz früher in China. Bei den ersten China-Flüge, weiß ich noch, mussten wir bei der Einreise unseren Pass abgeben und haben den bei der Ausreise wieder bekommen. Das Einzige, wo ich weiß, dass es das heute noch so ist, ist in Riad im Iran. Iran, ja, doch. Und da, also da gehst, da reist du ein, da gibst du deinen Pass ab und du bekommst ihn bei der Ausreise wieder. Du bekommst allerdings ein Papier, auf dem alle Namen deiner Kollegen drauf sind, mit dem du dich dann quasi dort bewegen darfst. Als Frau darfst du das ja so und so nicht, da hast du dann deine Kutte zu tragen und am besten mit einem Mann in Begleitung vor die Tür. In vielen Fällen fehlt auch der Taxifahrer als Begleitung. Aber da ist halt, also da sind halt sehr viele Regeln zu beachten in diesem Land. Gibt auch andere Länder. Also ich denke, man muss halt wirklich auch offen sein für die Länder, was ist wo zu beachten. Und wenn man sich dran hält, dann hat man auch relativ gutes Geleit, gutes Leben da. Dann kann man sich da auch in der Zeit, in der man da ist, wohlfühlen. Also das Iran ist beispielsweise so ein Land, wo ich freiwillig nie hinreisen würde. Weil ich einfach, ich halte nichts davon, mich komplett zu verschleiern. Das ist nicht meins. So bin ich nicht erzogen, so bin ich nicht. Die Menschen dort erklären es einem mit, es gibt ja diese Restaurants, wo nur Familien hin dürfen und es gibt die Restaurants, wo Männer hin dürfen. Ich selbst denke dann immer, wieso dürfen Frauen nicht irgendwo alleine hin, weil ich so westlich erzogen bin. Vor Ort sagt man, die jungen Männer haben so einen separaten Bereich, weil die sich nicht benehmen können. Wenn sie mal Familienvater sind, dann dürfen sie mit Frauen zusammen losgehen. Aber trotzdem ist es für mich, in meinem Kopf kriege ich es immer noch nicht zusammen. Das ist halt, ja, gibt es aber Kollegen, die lieben auch diese Länder, die sind da super gern. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die da immer wieder hinreist und das also wirklich liebt auch vor Ort. Und das, wie gesagt, jeder ist anders, jeder hat andere Freuden, während in Europa ganz viele immer nach Spanien, Portugal, Italien gerne gereist sind, war ich immer unheimlich gerne in Skandinavien.
Ja.
Und immer alle so, oh, das ist so kalt und so. Und ich so, ja, aber ich mag die Hitze nicht. Ich bin kein Hitzemensch.
Ja, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das so weiß, wie man selber so ein bisschen gestrickt ist und was einem so gut tut. Und zum anderen eben, was du eben auch nochmal schon erklärt hast, so die Akzeptanz der unterschiedlichen Kulturen und eben für sich selber auch herausfinden, wo ist meine Grenze und
Ja.
will ich einfach für mich auch als Schutz auch, dass ich mich dann nicht in Situationen begebe, die für keinen von uns schön ist, sei es durch Diskussion oder wie auch immer, einfach auch raushalten. Ne? Aber wenn du jetzt auf Landstrecke bist, sei es jetzt Südafrika, das habe ich auch immer schön gesehen, wenn du den Tafelberg dann da im Hintergrund hattest und so, wie viele Tage habt ihr denn im Schnitt Aufenthalt gehabt, kann man das so sagen? Und das Zweite ist, sieht man dann wirklich was von der Stadt oder von dem Land oder... Oder ist man dann doch zu groggy? Ich meine, am Ende habt ihr ja dann auch 12, 13 Stunden gearbeitet. Also es ist ja dann nicht der Urlaub, den der Passagier einfach macht.
Also es ist ein Unterschied, wo du hinfliegst. Also das ändert sich auch während der Jahre. Also ich bin zum Beispiel jahrelang nach Peking geflogen, hatte 24 Stunden vor Ort und bin wieder zurückgeflogen. Sprich, ich habe das Hotel gesehen, was zu essen und den nächsten Supermarkt um die Ecke. Und dann auf einmal in München habe ich Peking mit einem freien Tag gehabt.
Okay.
Da war ich auf der Mauer, habe mir das angeguckt. Ich habe mir verschiedene Städten angeguckt, wo die von der Olympiade, diese Städten. Dann gibt es ein Künstlerviertel in Peking, was ich absolut liebe. Also da könnte ich Tage verbringen. Und das sind so Sachen, du fährst dann auch U-Bahn, du guckst dir das an. Und in Asien kannst du ja wirklich bedenkenlos in jede U-Bahn steigen. Auch wenn du die Sprache nicht sprichst, du kommst mit diesem U-Bahn-Plan klar.
Ja.
Das ist nicht so schwer. Und in Hongkong beispielsweise bin ich sogar Minibus gefahren. Was man ja eigentlich auch erstmal wissen muss, aber das hat mir irgendwann eine chinesische Kollegin hat mir dann gesagt, hier, wenn du den und den Bus nimmst, der fährt da ab, da kommst du da hin. Und ich so, oh, das ist ja super. Und ich hatte dann auch so eine Karte, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Da
Oktopus?
gibt es so eine, ja genau, die Oktopuskarte, die hatte ich und da war immer Geld drauf und dann konntest du ja vor Ort auch immer sein. Und ich hatte halt diese U-Bahn-Karten von verschiedenen Ländern. Und habe die dann quasi, als ich aufgehört habe, unter meinen Kollegen verteilt, beziehungsweise ich glaube, ich habe Lara sogar meine von Shanghai geschickt oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwem habe ich was geschickt auch, damit, weil ich brauchte sie nicht mehr und was soll ich damit so ungefähr, ne? Weil die hast du dann halt wirklich im Portemonnaie, bevor du auf den Flug gehst, guckst du so, was brauche ich da? Brauche ich Fremdwährung oder geht alles mit Karte? Gibt es ja auch Länder, wo du wirklich noch die Fremdwährung brauchst? Muss
Stimmt.
ich mir die vorher besorgen? Oder wir hatten früher eine Kasse, da hast du die dann vor Ort gekriegt oder du konntest die sogar im Hotel bekommen. Das wurde dann auch zu Corona dann irgendwann geändert. Ich meine, Corona-Fliegen war so und so, so ein bisschen sehr suspekt, weil ich saß dann in Kapstadt. Und habe den Tafelberg gesehen, aber ich durfte das Hotel nicht verlassen.
Patient
Und
damals
das sind so Sachen, das
genau.
ist also, ich meine, es gab trotzdem gutes Essen, kann man nicht meckern, aber trotz allem ist es schon sehr, sehr suspekt, wenn du dann vor Ort bist und du weißt, du hast so vieles greifbar und du sitzt dann in diesem Hotel und darfst nicht raus.
Das glaube ich. Das glaube ich gerade, wenn man dann so in Ländern ist, wie jetzt eben auch in Kapstadt, wo du ja super gerne gewesen bist, und man weiß, man ist da jetzt vor Ort und würde gerne jetzt einfach auch mal was anderes sehen nach den Monaten, die dann doch sehr einschränkend gewesen sind und geht nicht. Aber was mir jetzt auch noch mal so bewusst geworden ist, wenn man dann frei hat in dem jeweiligen Ankunftsland, sage ich jetzt mal, dann verzichtet man auch lieber auf Schlaf, als darauf, sich das nicht anzugucken, was es gerade zu entdecken gibt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, China, Japan, Korea, da ist ja auch Jetlag und Zeitunterschied. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Also euer Körper muss ja schon auch einiges in dem Moment auch leisten. Aber dann wird gesagt, Augen zu und durch. Ich bin jetzt hier und ich ziehe das jetzt durch.
Je nach Alter. Also sage ich jetzt für mich, ich kann dann natürlich auch nur für mich sprechen. In jungen Jahren habe ich das öfter gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Je älter ich wurde, desto wichtiger wurde mir auch mein Schlaf. Da habe ich dann gesagt, nee, ich gehe erstmal ins Bett und gucke, dass ich da bin. Man hat auch dann irgendwann eine Routine entwickelt, wie man sich verhält, wenn man gen Osten oder gen Westen fliegt und wie es ist, wenn du nach Hause kommst. Also im Osten ist ja auch so, also jetzt China und solche Länder, dass da auch Highlife in Tüten mitten in der Nacht ist. Da kannst du ja auch als Frau alleine auf die Straße, du brauchst keine Angst haben. Das heißt, wenn du nicht schlafen kannst, dann gehst du halt raus und gehst nochmal in den Supermarkt oder guckst nochmal, ob du irgendwo noch was zu essen, zu trinken kriegst. In Amerika, das war für mich die schwerere Zeitumstellung. Da habe ich mich wirklich schwer getan, weil wenn du da mittags ankommst, solltest du eigentlich versuchen, wach zu bleiben, damit du in der Nacht eben schläfst und so lange, also einfach versuchen, den Tagesrhythmus des Landes so ein bisschen mitzunehmen. Und in China konnte man so ein bisschen mehr in der deutschen Zeit bleiben. Das war ein bisschen einfacher. Und also so, aber jeder findet seinen eigenen Weg. Also das mal gibt viele, die, wenn sie ankommen, erstmal schlafen und dann aufstehen und machen. Andere sind sofort 10 Minuten unten essen, okay, super. Ja, ich würde aber gerne noch duschen. Ja, dann kommst du dahin, wo wir sind oder so, ne? Und das ist halt, also da gibt es, also die Crew ist zum Glück bei Langstrecke groß genug, dass sich immer irgendwie auch verschiedene Leute zusammenfinden. Kann auch sein, dass du mal wirklich, wenn du das erste Treffen verpasst, dann bist du vielleicht auch mal ein Layover komplett alleine. Weil du keinen mehr triffst, weil vielleicht die Leute nicht frühstücken gehen oder irgendwo draußen und das abgemacht haben und du eben nicht weißt, wo. Wenn du Glück hast, hinterlassen sie dir noch eine Nachricht. Aber im Grunde bist du für dich selbst verantwortlich. Und bei mir war halt auch bei vielen Zielen, war es so, dass ich Menschen vor Ort kannte, dass ich mich oft auch von der Crew wirklich abgeseilt habe, um eben diesen Menschen dann wieder zu treffen, dass ich dann jemanden besucht habe. Also ich habe zum Beispiel die Tochter einer Freundin getroffen, die als Au-pair unterwegs war, eine Freundin meiner Mutter, die jetzt seit Jahren in San Francisco lebt. Ich war dann so die Verbindung quasi zu meiner Mutter für sie. Und ja, verschiedene Leute eben. Und ich habe sehr bedauert, dass ich zum Beispiel Liz in Hongkong nicht mehr gesehen habe, zumal sie wirklich sehr dicht dran ist.
Ja, das weiß ich ja jetzt von dir, dass sie ja wirklich sehr
Genau.
dran wohnt. Also das ist ja wirklich nur ein 10 Minuten Fußweg. Aber das macht es natürlich super schön und die Erfahrung durfte ich ja eben jetzt auch machen, dass wenn man Menschen weltweit kennt und die dann dort plötzlich trifft, ich finde, das macht die Welt so ein bisschen kleiner. Also damals, als ich noch nicht so viel unterwegs war, war die Welt für mich so riesengroß und jetzt ist manchmal so, da trifft man wen am Flughafen oder mein Mann ist jetzt nach Deutschland geflogen und hat da unsere Nachbarn aus Suzhou getroffen, die gerade zurückfliegen wollten. Und das ist schon so witzig zu sehen, dass die Welt eben, wenn man sich öffnet und sich ihr Gegenüber positiv zeigt, so, dass die, ja, eine große Stadt, ein kleines Dorf, wie auch immer man das benennen möchte, ist und das finde ich total schön. Und sage mal, wie ist es denn für dich gewesen, wenn du dann unterwegs gewesen bist und dann kommst du plötzlich nach Hause? Ich meine, du bist ja auch in einer Partnerschaft und ihr habt ja da auch eure Wohnung, jetzt seid ihr gerade frisch umgezogen. Aber wie macht man das, wenn man dann plötzlich Boden unter den Füßen hat? Also
Also ich habe den
dieses
Vorteil,
normale
muss man
Leben.
sagen, dass für uns war der Vorteil, wir haben keine Kinder. Weil also alle Muttis, die fliegen, also fliegen geht super als Mutter, muss man dazu sagen, weil es so viele Möglichkeiten, Teilzeitprogramme und so weiter gibt. Also das geht wirklich ganz toll. Und bei mir war halt der Vorteil, wenn ich nach Hause kam, dann war ich da, ich habe den Koffer erstmal in die Ecke gestellt, ist meins, andere Leute packen ihn sofort aus, ich nicht. Ich hatte den Deal mit meinem Mann, er durfte einen Tag geschlossen da stehen, dann musste er verpackt und weggeräumt werden. Weil ich hätte, also als ich alleine gelebt habe, lag er da einfach offen rum. Ich habe ihn dann gepackt, wenn ich ihn brauchte und entpackt, aber er lag immer irgendwo. Mit meinem Mann ging das dann nicht, der fand den dann störend, was ich auch verstehen kann, und dann stand er halt entweder geschlossen in der Ecke. Und ja, dann wurde der wieder ausgepackt und dann war ich eben zu Hause und hatte Zeit. Er ist halt zur Arbeit gegangen und dann musst du dir aber Beschäftigung suchen. Deswegen dann eben auch das mit dem Nähen zwischendurch. Ich gehe sehr viel spazieren draußen. Das ist einfach so meine Zeit, um runterzukommen auch. Andere treffen sich dann permanent mit irgendwelchen Leuten. Für mich war immer das Telefon der Draht zur Außenwelt, weil meine Freunde, Bekannten, Ich habe denen zwar gesagt, wie ich arbeite, wo ich bin, aber ganz ehrlich, du kriegst jeden Monat einen neuen Dienst. Meinst du, die können sich das merken, wenn die selbst immer nur Wochenende frei haben? Also bist du derjenige, der dran sein muss. Du musst Kontakte pflegen, weil sonst werden sie nicht gepflegt. Das ist einfach so. Du musst selbst hinterher sein, weil irgendwann verliert sich das. Ich habe aber immer noch Freundinnen aus meiner, ich sag jetzt mal, Zeit, als ich 18 war, aus dem Mainzer Raum. Wir sehen uns vielleicht ganz selten, aber wenn wir uns denn dann sehen, dann ist es, als ob wir uns gestern gesehen hätten, das letzte Mal.
Super schön.
Das gibt, aber es hat sich halt auch einiges verloren durch meine Umzüge natürlich auch. Jetzt in Hamburg ist auch wieder ein Neustart. Ich habe natürlich noch ein kleines Umfeld, weil ich mir die Kontakte erhalten habe. Aber es ist auch weniger, als es war. Und man hat natürlich auch so, ich sag mal, viele meiner Fliegerkollegen damals haben gesagt, naja, wenn du dann in Hamburg bist, dann treffen wir uns mal und so weiter. Bisher habe ich eine wieder getroffen, zu der hatte ich aber auch jahrelang wirklich sehr regen Kontakt. Wir haben uns auch zwischendurch getroffen, unter anderem einmal in Hongkong. Das war dann auch sehr lustig, weil sie ist in Frankfurt geflogen und sie ist dann quasi an meinem Abflugtag ist sie angekommen. Dann sind wir noch mal abends vor die Tür und dann musste ich halt los und sie hatte halt noch ein bisschen Zeit vor Ort. Das passiert dann halt auch.
Aber ich glaube, das ist schon ganz schwierig. Also ich kenne sie ja nur aus dem Schichtsystem und ich war ja immer in der Gastronomie vor Ort. Also war jetzt nicht so unterwegs wie du, aber selbst dieser unterschiedliche Schichtplan versus Menschen, die von Montag bis Freitag ihre Regelmäßigkeiten und das Wochenende frei haben, selbst das ist ja schon schwierig, da wirklich in Verbindung zu bleiben. Also auch beim Gegenüber das Verständnis zu haben, so ich habe jetzt einen Samstag mal frei, jetzt können wir was machen, aber ich weiß nicht, wie die anderen Wochenenden aussehen oder dass man an Geburtstagen nicht da ist. Das ist ja bei dir noch mal eine Nummer schärfer, würde ich einfach sagen, weil du ja wirklich dann auch weltweit unterwegs bist und der wirklich nur monatsweise vorausplanen kannst, ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dem, aus meiner Erfahrung, den muss man sich echt gut überlegen, ob man dann wirklich in so einen Beruf will, der das eben nicht
Ja.
gewährleistet. Weißt du, wie ich meine? Also.
Ja, ist auch mit Terminen, also wenn, was weiß ich, Freunde irgendwas planen, eine Party oder sonst irgendwas,
Genau.
ich habe dann irgendwann, habe ich es aufgegeben, ich habe dann gesagt, macht einfach, entweder ich bin da oder ich bin nicht
Genau.
da, weil du musst einfach so lange im Voraus Bescheid wissen, um das irgendwie mit deiner Wunschplanung einzuplanen, dann hast du aber in dem Monat musst du vielleicht eine Schulung machen, die zerreißt dir deine kompletten Wünsche. Oder du musst, was weiß ich, Standby, Reserve, irgendwie sowas machen, also diese Rufbereitschaften, dass du rechtzeitig da bist und gesagt kriegst, wie du fliegst. Dann passt es wieder nicht, dann kannst du wieder diesen Tag nicht haben. Oder du hast das Glück, dass du mit jemandem den Dienst tauschen kannst. Geht auch. Ich habe zum Beispiel irgendwann eine Dienstplanänderung bekommen. Da war eine Freundin bei mir, da habe ich damals in Hamburg gewohnt, alleine. Und die war bei mir zu Besuch mit ihrer Schwester und ich hätte eigentlich einen Tag nochmal arbeiten müssen. Und dann haben sie mich angerufen, nee, das ist getauscht, sie müssen übermorgen fliegen statt morgen. Und dann habe ich gesagt, ach ja, super, danke schön. Weil das passiert dann auch. Also manchmal hast du auch das Glück, dass es passiert. Meine Mutter sagt immer, ich bin ein Glückskind, ich würde sowas anziehen. Mag natürlich sein, weiß ich nicht, weil es gibt auch viele, die sagen, bei denen klappt nie was, wenn sie ein Konzert wollen oder irgendwas, die müssen die Karten ständig zurückgeben. Weiß ich nicht. Ich habe auch nie so verbissen sowas gesehen. Also ich habe auch mit Urlaub, wir haben ja, wenn wir Urlaub wollten, dann musste der quasi im August oder September schon für das darauffolgende Jahr gewünscht werden. Das heißt, du hast dann Wunschzeiträume angegeben, nicht exakte Urlaube, sondern wirklich einen Zeitraum von bis, je weiter gefasst, desto besser. Und dann hast du im November quasi das Ergebnis bekommen für das nächste Jahr. Für die, die dann im Januar weg wollten, war das dann immer etwas schwierig. Und ja, da ist dann halt mit Familien ist dann immer schwierig und so weiter. Und bei mir war, ich hab grundsätzlich geguckt, dass ich außerhalb der Ferienzeiten bin und am besten monatsübergreifend so ein bisschen. Und das ging, meistens ging sich das aus. Aber wenn du natürlich dann wirklich in den Ferien, in den Sommerferien im August Urlaub haben willst oder über Weihnachten auch immer so ein Riesenthema, da haben die Leute wirklich ihre freien Tage, diese vier, sich nicht gewünscht, fast ein Jahr lang, damit sie an Weihnachten diese vier freien Tage wirklich bekommen. Weil du hast zwar diesen Wunsch frei, aber ob du ihn kriegst, ob du ihn erfüllt kriegst, das hängt dann von vielen anderen Faktoren ab. Und dessen muss man sich halt bewusst sein, dass man Weihnachten, Silvester fliegt, dass man Geburtstage verpasst, solche Sachen. Kann aber auch, also wenn ich mal, gebe ich offen zu, hoffentlich hört jetzt keiner mit, wenn ich
Stimmt
mal
nicht.
keinen Bock hatte, irgendwo hinzugehen, dann, ja, sorry, aber ich muss fliegen. Ich kann gar nicht. Also man kann das auch sehr schön auf den Job schieben, wenn irgendwas ist. Das ist natürlich die andere Seite dann.
Also
Aber es ist schon so, wenn du frei hast, bist du halt wirklich auch alleine zu Hause. Der Mann muss ja arbeiten oder die Eltern, also die haben natürlich genug zu tun. Bei mir war es dann immer, ich musste mir was suchen. Und dadurch machst du aber auch viel alleine. Und ich bin auch durch das Fliegen auch alleine in ein Restaurant gegangen. Das stört mich heute nicht mehr, ja. Also ich gehe wirklich, wenn ich mal irgendwann vielleicht alleine leben sollte, gehe ich auch alleine essen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber es gibt ja ganz viele, die dann sagen, alleine gehe ich nicht in ein Restaurant. Wie sieht das denn aus, als ob ich auf jemanden warte und versetzt werde? Blödsinn. Wenn du Hunger hast und du willst alleine essen gehen, dann gehst du alleine essen. Nimm dir halt ein Buch mit. Wenn du meinst, du musst eine Beschäftigung haben. Ansonsten beobachte alle um dich rum. Kann so spannend sein.
Auf jeden Fall. Also es hat immer alles so seine zwei Seiten und was man jetzt eben schon erkennen kann, ist auch, dass man total flexibel eben in dem Beruf sein muss mit all dem, was da auf einen zukommt oder nicht. Und was ich jetzt nochmal neugierig fragen möchte, ist, du hattest von der Crew gesprochen, mit der ihr dann von A nach B fliegt und euch dann teilweise verabredet oder auch nicht. Ist es eigentlich eine feste Crew oder ist dann wirklich pro Flug immer eine neue Zusammensetzung und je nachdem, wie lange du eben dann schon bei der jeweiligen Airline bist oder diese Flüge fliegst, kennst du dann eben mehr oder weniger Leute, aber kann das eben auch sein, dass du dann plötzlich auf den Flug gehst und total neue Leute denn da vor dir stehen?
In der Regel ist es so, also die Crews werden pro Flug neu zusammengestellt, weil das immer mit den Plänen ja nicht so passt bei jedem.
Okay.
Und du kannst aber auch bei diesem Wunschplan, kann man sich zum Beispiel auch so eine Parallelität wünschen mit einem Kollegen oder auch manchmal klappt sogar das, wenn Cockpit und Kabine irgendwie zusammen was machen wollen oder so. Das geht auch, dass man da so Gleichläufe planen lässt, aber meistens sind das umfasst das ein oder zwei Umläufe. Also mehr Flüge sind es nicht. Umlauf ist quasi, wenn du Kurzstrecke hast, dann hast du, weiß ich nicht, 10 Flüge darin gefasst. Also
Ja.
diese ganze Strecke, die du da hast, das nennt man dann Umlauf. Das ist dann nicht der einzelne Flug, sondern diese 3, 4, 5 Tage, die du da am Stück mit den Menschen zusammen bist. Und in der Regel hast du wirklich, du kommst in diesen Briefing-Raum und dann erstmal, ja, hallo, ich bin. Vor Corona hat man sich die Hand geschüttelt, dann hat man nur noch mit dem Ellbogen gegrüßt. Und ja, man stellt sich vor und dann wird halt quasi, werden wir von dem Chef der Kabine nochmal einerseits über die wichtigen Sachen des Fluges informiert, aber es ist halt auch so ein bisschen so, man guckt auch schon mal mit den Kollegen und oh, kenne ich vielleicht jemanden, kenne ich niemanden. Oft ist es so, kenne ich. Wir waren irgendwo zusammen. Und dann überlegst du den halben Flug, wo war das noch? Und dann fällt dir irgendwann eine Begebenheit ein, dass du irgendwo schon mal zusammen, weiß ich nicht, Suppe gegessen hast oder irgendwas. Oder du bist auf ein Tafelberg geklettert oder irgendwie sowas, weil es halt so viele verschiedene Flüge sind. Manche kannst du dir auch besser merken, weil du einfach mit denen öfter geflogen bist. Ich bin öfter gewechselt in den Stationen. Das heißt, ich habe in Frankfurt angefangen, bin dann nach Hamburg umgezogen, bin da Kurzstrecke geflogen. Dann dachte ich mir auch, nee, mache ich doch mal wieder eine Langstrecke, bin wieder zurückgewechselt nach Frankfurt, habe aber in Hamburg gewohnt zu der Zeit. Und hab dann gemerkt, nee, also dieses vorher Anreisen und dann Langstrecke fliegen ist echt anstrengend für mich. Bin wieder zurück nach Hamburg und in Hamburg waren wir halt eine relativ kleinere Station. Da kanntest du natürlich fast jeden. Das ist klar. Und die Kollegen, als ich die dann quasi später, als ich nach München gewechselt bin und dahin umgezogen bin, wenn ich die getroffen habe, das war natürlich, oh super, ich kenne denjenigen schon. Das ist dann ein bisschen einfacher, als wenn du jemanden so gar nicht kennst. Weil die Münchner Riege, da kannte ich keinen. Die kannten sich auch, weil München auch mal klein angefangen hatte.
Okay.
Und dann kam eben ich dazu und mich kannte kaum einer. Ich kannte, glaube ich, zwei Kollegen, eine aus meinem Grundlehrgang, die ich mal getroffen habe, und eine, die ich in Frankfurt kennengelernt hatte, die habe ich in München dann wieder getroffen.
Auch spannend.
Und das ist halt, also wir sind auch heute noch in Kontakt, also wir telefonieren regelmäßig und meine Freundin aus Innsbruck habe ich auch in Frankfurt kennengelernt, die dann nach München gewechselt ist. Und wir telefonieren auch regelmäßig und wenn es irgendwie zeitlich passt, gucke ich auch, dass ich da mal hinfliege. fliege jetzt irgendwie, mal gucken, ob das geht, weil ich darf ja nur begrenztes Material fliegen. Ich darf ja nicht bei allen günstig mitfliegen. Und ja, dementsprechend.
Aber das ist ja dann fürs Arbeiten. Ich meine, wenn man das Team kennt, ist es ja leichter, weil man weiß, wie wer arbeitet. Aber das ist ja dann auch fürs Arbeiten. Findest du das dann von Vor- oder von Nachteil, wenn man dann doch in so ein neues Team kommt? Also, wenn ich mir jetzt das vorstelle, Bankett zum Beispiel habe ich auch gearbeitet, Großveranstaltung, da hatten wir mal mit Aushilfen zu tun gehabt. Ne? Wir waren so ein kleiner Kern an Oberkellnern und hatten dann unsere Aushilfen. Wir Oberkellner wussten ja genau, wer wie arbeitet. Und wenn wir dann die gleichen Aushilfen, das sind ja mal Studenten gewesen, gekommen sind, dann wussten wir auch, wen wir wo einteilen können. Aber wenn das immer mal wieder neue waren, dann war das schon so ein bisschen anstrengend, muss ich auch sagen. Ich gebe es zu, wenn man dann nochmal, okay, wer hat jetzt welche Fähigkeiten und wer ist am besten wo eingesetzt? Aber wie ist es dann bei euch, wenn ihr auf dem Flug seid? Ich meine, ihr wisst zwar das Flugzeug und ihr kennt eure Aufgabe, aber man kennt ja doch nicht so, wie arbeitet, weißt du, wie ich meine, wie arbeitet wer?
Ja, aber es gibt ja in dem Briefing werden ja auch die Positionen verteilt, auf denen man arbeitet. Also ist man heute in der Business Class, in der Economy Class. Und die First Class gibt es ein spezielles Team, die kriegen eine extra Einweisung. Also die haben jährlich auch eine Schulung dafür inzwischen. Und quasi mit deiner Position weißt du schon mal, wer dein Team ist,
Ah,
mit dem
okay.
du zusammenarbeitest. Und dann schließt man sich meistens auch in der Bordküche noch mal kurz. Ja, so eine kleine Aufteilung. Es gibt einen, der für die Küche verantwortlich ist, und die anderen haben ihre eigenen Aufgaben. Also jeder hat so seine Aufgabe. Und wenn einer ein bisschen langsamer ist, dann hilft der andere natürlich ein bisschen mit. Also man hilft sich gegenseitig, ganz klar. Und ist auch immer, also wenn neue da sind, die werden auch ganz toll angeleitet. Also es gab sogar mal eine Patenschaft, dass man dann mit den Neuen zusammen geplant wurde eine Zeit lang, dass man denen dann quasi immer ein bisschen als Erklärung auch, also zur Verfügung stand, wenn Fragen waren und sowas. Also ich weiß gar nicht, ob es das Programm noch gibt. Das wurde dann nochmal abgewandelt, dass man quasi für einen Kurs bundesweit verantwortlich war. Keine Ahnung, ob sie das noch machen. Ich fand das damals ein ganz tolles Item.
Sehr cool.
Und also dadurch, dass jeder weiß, was er zu tun hat, funktioniert das eigentlich auch. Du hast natürlich auch mal jemanden, wo du denkst, oh nee, mit dem möchte ich jetzt privat nicht unbedingt essen gehen oder so. Aber die Arbeit muss ja trotzdem laufen. Hilft ja
Genau.
nicht. Man könnte dann vielleicht, wenn es ganz extrem ist und es mehrere Tage sind, darum bitten, dass man vielleicht eine Position auf Kurzstrecke tauscht, dass man jetzt nicht so direkt mit demjenigen. Aber in aller Regel also auf Kurzstrecke werden die Positionen doch schon auch gerne mal durchgetauscht, weil sonst kann es passieren, je nach Flugzeugmuster, dass einer 4 Tage lang immer alleine hinten ist. Und das ist anstrengend, wenn es zum Beispiel späte Flüge sind und du dann irgendwann müde wirst oder so, ja. Dann ist, wenn die vorne zu zweit sind, ist einfach, die können sich gegenseitig dann wach halten, ne? Und so tauscht man auch mal durch, oder wenn jemand morgens nicht kann, ja, gibt es ja auch, dass Leute morgens nicht so fit sind. Ich bin halt eher ein Frühaufsteher. Das ist für mich, ich habe, glaube ich, alle in meinem Kubus genervt, weil ich schon reden konnte und die alle noch schlafen wollten. Das gibt's ja auch.
Ja, das stimmt.
Und ja, also du hast das natürlich auch mal, dass du jemanden hast, mit dem du gar nicht möchtest, kannst oder willst oder so. Aber die Arbeit an sich funktioniert, weil es ist ja auch nur dieser Einsatz. Der nächste neue Crew, neues Glück. Das ist natürlich auch die Sache. Du musst ja nicht wochenlang mit dieser Nase arbeiten.
Das stimmt,
Das
das
ist
stimmt.
halt der Unterschied zu dem,
Wenn du dann am
was
Boden
sonst so
bist.
ist.
Genau.
Ja.
Und was würdest du jetzt jemanden, der zuhört, als Resümee arbeiten als Stewardess, kann man da die Welt sehen, mit auf den Weg geben?
Wenn da einer Interesse hat und Spaß hat, ich würde es immer wieder machen. Also muss ich sagen, es war ein toller Job. Ich habe es geliebt. Ich habe 27 Jahre gemacht. Dann war es aber irgendwann, war für mich dann auch die Zeit vorbei, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt bitte in meinem eigenen Bett schlafen regelmäßig. Aber es ist wirklich eine tolle Sache, ein bisschen was zu sehen. Also manche sehen mehr, manche sehen weniger. Das liegt natürlich an einem selbst, was man unternimmt vor Ort. Ansonsten hat man, wenn man Flieger ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Rundum-Sorglos-Paket. Weil du hast deinen Flug, du wirst vom Flugzeug abgeholt, du gehst durch die Sicherheitskontrollen zusammen mit der Crew, du gehst in einen Crewbus, der fährt dich in dein Hotel, und ab dann bist du quasi erst alleine bis zu deinem Abflug wieder da. Und also du musst dich quasi um nichts kümmern, du musst dir keinen Weg suchen oder irgendwas. Also nicht wie wenn du privat fliegst, so, oh Gott, wo ist mein Abfluggate und wo ist das, wo finde ich das, wie ist das alles. Das ist für mich zum Beispiel jetzt inzwischen, wo ich 2 Jahre raus bin, wenn ich dann mal privat fliege, dann ist so wirklich, früher hätte ich gesagt, eine halbe Stunde vorher da sein, ich weiß ja, wo ich lang gehen muss, alles gar kein Thema, ich habe da kein Gepäck, da komme ich schnell durch. Ja, ich muss nächste Woche nochmal nach München die Wohnung übergeben. Dann ist für mich schon klar, ich bin tatsächlich die Stunde vorher am Flughafen, damit ich überall durchgehe. Lieber trinke ich in Ruhe noch einen Kaffee am Gate. Also das ändert sich dann halt auch mit der Zeit. Aber du bekommst wirklich auch einen Eindruck und wenn du dann, also du lernst vieles kennen und kannst dann wirklich auch sagen, ach Mensch, dieses Land gefällt mir gut, da möchte ich nochmal hin. Und da weiß ich nicht. Und dann gibt es halt Länder, da kommst du so und so immer wieder hin, ob du willst oder nicht. Also USA ist immer bei jedem irgendwie im Plan. Und ich fand jetzt USA nicht so spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist irgendwie alles relativ gleich. Bezieht sich aber hauptsächlich auf die Ernährungsgewohnheiten, muss man sagen. Weil sonst ist, ob du jetzt in New York bist oder du bist in San Francisco, das macht natürlich schon einen heiden Unterschied, so von dem, was du dir angucken kannst, was du sehen kannst. Es gibt in Amerika Städte, die du dir erlaufen kannst. Es gibt welche, da brauchst du halt einfach wirklich ein Uber, ein Taxi, ein was auch immer, weil es einfach viel zu groß ist. Ich meine, LA ist, weiß ich nicht, ist ein Bundesland, was eine Stadt ist, so ungefähr,
Stimmt.
während du in San Francisco alles zu Fuß machen kannst. Weil der eigentliche Kern Los Angeles, entweder Strand oder eben diese Kernstadt. Der Rest drumherum ist ja alles wirklich Wohngebiet. Was ja auch wieder so eine Sache ist.
Das weiß man dann, wenn man da gewesen ist. Ne? Von außen sieht das dann immer so irgendwie alles so nah beieinander aus. Und wenn man sich dann noch so ein bisschen an die Moviefilme hält, ne, dann denkt man sich, naja, ich kenne das aus den Filmen, aber wenn man dann da ist, dann sieht man ja, wie es in Wirklichkeit ist. Auf jeden Fall fand ich das super spannend jetzt, mich mit dir darüber auszutauschen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, da mal ein bisschen reinschnürgern zu dürfen mit dir zusammen. Und
Sehr gerne.
ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit am Boden.
Die habe ich.
Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wer noch viel mehr über die Susanne wissen möchte, darf auf Instagram ihr folgen. Ich werde es hier unten drunter in den Shownotes verlinken. Und wer noch Fragen hat, darf die Susanne selber anschreiben oder mich anschreiben. Und ich schreibe Susanne, das ist gar kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, für heute machen wir hier Schluss. In diesem Sinne. Ich schicke sonnige Grüße nach Hamburg.
Dankeschön und sonnige Grüße zurück nach Suzhou. Hier scheint tatsächlich gerade die Sonne.
Sehr schön, so soll es sein. Und dann bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze. Bye bye.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.